Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Guten Morgen zusammen. Heute ist Donnerstag. Donnerstag, der 5. Mai 2022. Und ja, wir starten mal wieder gemeinsam in einen phänomenal wichtigen Jahrestag. Ich liebe Jahrestage. Das ist eigentlich der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Weil ich jeden Tag irgendeinen Jubeltag feiern will. Und den heutigen, Achtung, Wortspiel, schlüssele ich mal auf. Es ist nämlich, und das wissen wir ja alle, Weltpasswort-Tag. Wie an jedem ersten Donnerstag im Monat Mai. Viele Experten für Privatsphäre haben ja die Auffassung, dass Passwörter erstens veraltet sind und zweitens, sagen wir mal, von den meisten Leuten eher lax gehandhabt werden. Und wenn ich mir die Top-Passwörter des vergangenen Jahres angucke, dann muss ich sagen, nee. Also die Kritik kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Die Top 10 deutscher Passwörter 2021 war auf Platz 1 123456, auf Platz 2 Passwort, dann 12345, dann Hallo, dann 123456789. Haltet euch fest, es wird immer origineller. Und ab jetzt, die letzten drei Plätze sind wirklich der Hammer. Jetzt, da zeigt der Deutsche, was in ihm steckt, wenn er wirklich mal Fantasie haben muss. Querz, Q-W-E-R-T-Z, dann Schatz und dann ausgerechnet Basteln. Hä? What the fuck? Entschuldigung, das darf man so nicht sagen. Was ist nur mal wieder mit den Deutschen los, fragt man sich an dieser Stelle. Und deswegen bleiben wir heute Morgen hier bei Wach und Wichtig bei meinem Lieblingspasswort, das ich wirklich für jedes Konto verwende. Soll ich euch sagen? Soll ich euch sagen? Ich bin nicht so ein Langweiler. Ich bin nicht so unoriginell. Nee, ich bin Passworttyp und ich ändere es auch irgendwann halt mal wieder. Und mein Passwort auf allen meinen Servern, auf all meinen Mailadressen ist QWERTZ1234. Ja, ist das nicht geil? Also ich habe quasi unter den beliebtesten Passwörtern die Elemente der allerbeliebtesten einfach kombiniert. Ne? Und da muss man erstmal drauf kommen, oder? Also wenn es jetzt hier Applaus gäbe im Podcast, dann würde ich ihn jetzt, glaube ich, hören. Ne? Ich bin sicher, egal wo ihr jetzt sitzt, in der Straßenbahn, in der U-Bahn, auf dem Fahrrad, ihr applaudiert jetzt. Und nee, auf dem Fahrrad lasst es bitte bleiben, sonst fallt ihr noch runter. Und das wollen wir natürlich nicht. Und damit zu meiner persönlichen Lieblingspartei, der CSU.
Jawohl, die Bayerische Staatspartei mit dem Regierungsmonopol.
Also noch nicht mehr sehr lange, so wie es aussieht. Und es gibt einen neuen Skandal aus Bayern, ja, von der CSU. Und die Mega-Nachricht daran ist, Andi Scheuer spielt darin keine Rolle. Ja, dass ich das noch erleben darf. Was ist los, CSU? Nein, es geht um den gerade zurückgetretenen CSU-Generalsekretär Stefan Meyer. Ja, wenn ihr den nicht kanntet, ich weiß, never joke with names und so, aber ich meine, gut, Stefan Meyer ist jetzt auch ein Name, den merkt man sich jetzt nicht. Der ist so, also der ist nur knapp über Florian Schröder oder anderen Allerweltsnamen. Und ich sag's mal so, der Meyer-Stefan, nennen wir ihn so, wie man ihn in Bayern nennt, der Meyer-Stefan, der ist jetzt nicht ganz so lange dabei gewesen. Er ist nämlich im Februar überhaupt erst ins Amt gekommen. Damals allerdings, bei seinem Amtsantritt vor gut zwei Monaten, da ist er noch schwer bewaffnet an den Start gegangen.
Wenn Sie konkret fragen, wie ich mich jetzt definiere, ich möchte mal behaupten, ich kann sowohl Florett als auch Säbel.
Jawohl, Florett und Säbel hat er sich zugetraut, der damals noch frische CSU-Generalsekretär Stefan Meyer, Meyer-Stefan. Und auch verbal, muss man sagen, hat Meyer danach durchaus aufgerüstet. Es war nicht mehr Florett, nein. Es war auch nicht mehr Säbel. Es war im Grunde schon ein Beil oder eine Kalaschnikow. Eher sowas, würde ich sagen. Und diese Waffe, die er da benutzt hat, die ist ihm jetzt zum Verhängnis geworden.
Der Rücktritt von CSU-Generalsekretär Stefan Meyer erfolgt aus gesundheitlichen Gründen und wegen nicht angemessener Wortwahl gegenüber einem Journalisten.
Ich sag mal so, unangemessene Wortwahl, das klingt ja fast harmlos. Tatsächlich soll Meyer einen Journalisten der Bunten verbal mit persönlicher Vernichtung gedroht haben. Ja, ich meine, wir alle wissen, die Bunte, das ist ein Drecksblatt, das ist investigativer Journalismus at its best. Das ist das letzte Nachrichtenmagazin, das wir haben, neben Bild und Fokus. Ne? Und das sind natürlich arme Schweine, die da arbeiten, klar. Aber gleich mit persönlicher Vernichtung drohen. Was war passiert? 200.000 Euro Schmerzensgeld sofort zu überweisen, hat der Meier-Stefan gesagt. Und zwar, weil die Bunte über ein angeblich uneheliches Kind von Herrn Meier berichtet hatte. Für dieses Kind, das will die Bunte wie immer exklusiv herausgefunden haben, von sehr verlässlichen Quellen, die da lauten, wie man hört und berichten Insider. Also wie immer, wenn man nicht sagen darf, mit wem man gesprochen hat, weil der, mit dem man gesprochen hat, lieber nicht zitiert werden will, weil er vielleicht selber nur halb so viel wusste, wie er behauptet hat. So, auf jeden Fall also soll Herr Meier, der Meier-Stefan, ein uneheliches Kind haben und nicht nur das, nein, er zahlt für dieses Kind angeblich keinen Cent Unterhalt, das zahlt der Vater, der Papa zahlt, also der Papa von Meier-Stefan, der Meier-Stefan Senior. Ein potenzieller Riesenskandal im konservativen Bayern, wo die Welt ja eigentlich, wie wir wissen, durch und durch perfekt ist. Ein Premium-Land, wie der frühere Landesvater Horst Seehofer das mal genannt hat. Für ihn ist Bayern praktisch das hier.
Ich sage so oft, wir sind die Vorstufe zum Paradies.
Aber ab und zu muss man halt auch gefallene Generalsekretäre aus dem Paradies verstoßen. Da hilft nichts. Ärgerlich ist das allerdings für den hier, den jetzigen Ministerpräsidenten Markus Söder, der den Meier-Stefan hier erst geholt hatte. Und zwar, weil er aus Altötting kam. Und wer kommt noch aus Altötting? Hm? Vom Land?
Genau, der Ratzinger Josef. Ja, der frühere Papst, der kommt auch aus Altötting.
Also wenn der Söder ein bisschen schlau gewesen wäre, hätte er gewusst, Leute, die aus Altötting kommen, haben gerne auch mal Probleme, die sie mitbringen. Aus ihrer Vergangenheit. Hm? Beim einen sind es Missbrauchsskandale, beim anderen uneheliche Kinder. Da hätte man vorsichtig sein können. Aber der Meier-Stefan sollte ja den Blume-Markus, der vorher da war, der ein bisschen zu großstädtisch und urban war, ablösen und wieder so ein bisschen ländlichen Meier-Stefan-Flair in die CSU bringen. So, und jetzt also hat der Söder-Markus hat jetzt offensichtlich ein Problem, wie man hier hört.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute ist ein bitterer Tag. Ich bin auch persönlich sehr betroffen. Ich hatte gestern mit Stefan Meier ein sehr langes und auch ein sehr menschliches Gespräch, an dem auch Alexander Dobrindt teilnahm. In diesem Gespräch mit Stefan Meier hat er mich eindringlich gebeten, ihn aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt als Generalsekretär zu entbinden. Es geht ihm tatsächlich nicht gut.
Ja, jetzt muss schnell ein neuer General her. Einer, der weder aus der Großstadt kommt, noch aus der Kleinstadt und auch keinen Skandal hat. Dann kann man ja gleich einen nehmen, der gar nicht aus Bayern kommt. Wäre da nicht die CSU. Stefan Meier hieß es immer, der Meier-Stefan sei basisgebunden. Was für eine geile Eigenschaft. Klingt ein bisschen nach einer Formel im Chemieunterricht. Das ist Basisgebundenheit. CPG hoch 2 hoch 4 oder so. Aber auch die beste Basisgebundenheit bringt nichts, wenn man Journalisten am Telefon die persönliche Vernichtung androht und ihnen sagt, dass man sie ewig verfolgen werde. Aber wie bindet man die Basis jetzt bis zur kritischen Landtagswahl in Bayern im nächsten Jahr? Denn wenn die Basis der CSU jetzt der Union um die Ohren fliegen sollte, dann aber gute Nacht, Alleinherrschaft. Und schon jetzt sieht's nicht gut aus. Zuletzt hatte die CSU 37,2% und mit noch einem Meier-Stefan sind's vielleicht bald unter 30. Und dann muss man mit noch mehr seltsamen Freien Wählern koalieren. Uiuiui. Es gibt literarische Genres, die sind dieser Tage nicht zu kriegen. Wer von uns hat denn zum Beispiel zuletzt ein Madrigal gelesen oder ein Elfchen rezipiert, liebe Kulturgemeinde, hier bei Wach und Wichtig bei Radio 1? Keiner, richtig. Ganz anders sieht es derzeit mit einer sehr beliebten Gattung in der Literatur aus, nämlich der des offenen Briefs. Ja, die Literaturkundigen, liebe Hörerinnen und Hörer, und lassen Sie mich hier in einen Deutschlandfunk-Kulturtonfall verfallen, die Literaturbegeisterten werden den Briefroman kennen. Goethes Leiden des jungen Werthers war ein Briefroman, aber der offene Brief, das ist kein Roman, nein, das ist eher ein Sachbuch ohne die nötige Sachlichkeit. Wir erinnern uns an den ersten offenen Brief, über den wir hier am Montag gesprochen haben, aus der Emma von Alice Schwarzer. Den kennen wir schon. Der war gegen die Waffenlieferungen an die Ukraine. Und jetzt ist, liebe Hörerinnen und Hörer, die Nemesis dieses offenen Briefs in natürlich der Zeit erschienen. Und dort schreiben Prominente wie, und jetzt ist wieder gut mit Kultur, da schreiben Prominente wie Wladimir Kaminer, die Ex-Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger oder auch Springer-Chef Matthias Döpfner. Oh, gucke mal. Und sie alle und viele mehr, Daniel Kehlmann auch, fordern Schlumpf wie Scholz und die Bundesregierung auf, weiter kontinuierlich Waffen an Kiew zu liefern. Denn ein Erfolg des russischen Angriffskriegs muss unbedingt verhindert werden. Mann, wie viele offene Briefe kommen noch? Was kann noch kommen? Ein offener Brief, in dem Olaf Scholz aufgefordert wird, mal wieder was zu sagen. Weil ich glaube, er hat schon seit dem 1. Mai nichts mehr gesagt. Ne? Also das wäre vielleicht mal der nächste offene Brief. Scholz, bitte regelmäßig Sätze sagen, die Erinnerung bleiben. Ich glaube, das wird der Brief sein, der am allerwenigsten Wirkung zeigt. Und wo wir beim Erfolg des russischen Angriffskriegs gerade sind, da ist es ja auch eine ganz gute Idee, Putin nicht jeden Tag Milliarden zu überweisen. Für Öl zum Beispiel hat sich jetzt auch die EU-Kommission in Gestalt ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen überlegt.
So today we will propose to ban all Russian oil from Europe.
Damit hat von der Leyen genau das ausgesprochen, was auch hier im Podcast immer wieder diskutiert wurde. Ein Ölembargo gegen Russland. In 6 Monaten kein russisches Rohöl mehr und Ende 2022 dann auch keine raffinierten Ölprodukte. Raffinierte Idee, oder? Und auch die Sanktionen für russische Banken werden ausgeweitet, wobei da gefühlt jedes Mal jetzt aber wirklich maximal sanktioniert wird. Aber auch wenn maximal sanktioniert wurde, geht maximal immer noch was. Maximal. Ich frage mal die offenen Briefeschreiber, ob es hier maximal oder minimal heißen muss. Die wissen das doch. Die sind doch alle Literaten. Ölembargo, offene Briefe, aus dem Paradies verstoßene, das ist alles schon wieder so negativ. Was ist denn los? Ich habe doch diesen Podcast nicht übernommen, um nur schlechte Nachrichten zu überbringen. Ich bin doch Komiker, ich will doch nur Spaß haben. Und deswegen an dieser Stelle einfach mal gute Nachrichten. Ja, es geht um eine alte Frau, der man vor Jahrzehnten einen Kuchen geklaut hat. Oh, das darf man aber so auch nicht sagen. Es geht um eine ältere Dame. Ja, war ein alter weißer Mann als Redakteur, der mir das hier aufgeschrieben hat. Der Diebstahl ereignete sich im Jahr 1945. Damals hatten amerikanische Soldaten ein norditalienisches Dorf befreit und direkt den Geburtstagskuchen eines 13-jährigen Mädchens verspeist. Ganz schön gemein, aber manchmal hat man eben Hunger. Und jetzt im Jahr 2022 wurde dieser Mundraub endlich wieder gut gemacht. US-Soldaten haben der inzwischen betagten und von der Geste sehr bewegten Dame eine Sahnetorte mit verschiedenen Fruchtsorten überreicht. Na dann mal, buen appetito. Und das hier erwartet uns heute.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Der deutsche Astronaut Matthias Maurer hat seit November 2021 auf der internationalen Raumstation ISS gearbeitet und gelebt. Damit ist jetzt Schluss. Heute kehrt er nämlich von der ISS auf die Erde zurück. Morgen landet er dann planmäßig vor Florida im Wasser und noch am gleichen Tag reist er weiter nach Deutschland zurück. Zwischen dem Weltraum und der saarländischen Heimat ein Leben im Jetset. Ja, wobei im Saarland sieht's oft auch aus wie im Weltraum, würde ich sagen. Ist ja schließlich auch nicht größer als so eine Weltraumkapsel. Spannend wird's ab heute auch im Vereinigten Königreich. Es stehen Regionalwahlen an in England, Schottland und auch in Nordirland. In England drohen den regierenden Konservativen von Premier Boris Johnson empfindliche Niederlagen. Johnson, wir erinnern uns,
look at that, the man with the party gates.
Also den illegalen Partys mitten im landesweiten Corona-Lockdown.
Everywhere you look, a Labour administration, it is a bankrupt shambles. Vote Conservative on the 5th of May.
Tja, könnte nun sein, dass sich viele Menschen nicht an diese nette Aufforderung von Boris halten werden. In Nordirland wird übrigens auch das Regionalparlament gewählt. Spannend ist, welche Partei dort stärkste Kraft wird. Das könnte nämlich zum ersten Mal die pro-irische Sinn Féin werden. Mit Ergebnissen können wir dann morgen rechnen. Und heute Abend gibt's auch die Rückspiele im Halbfinale der Europa League. 2 deutsche Vereine sind noch mit dabei. RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Also Red Bull gegen Ebelboy. Ich habe ja keine Ahnung, aber ich habe mir sagen lassen, Leipzig mag eh niemand und Frankfurt ist der Verein der Herzen, seit er im Viertelfinale Barca rausgekickt hat. Wenn es dann am 18. Mai also wirklich zu einem rein deutschen Finale kommt, wisst ihr schon mal Bescheid, für wen ihr dann sein müsst. Ja, will hier keinen Druck machen, aber müsst. So.
Die Zahl des Morgens.
Das sind dieses Mal ganze 6 Ziffern und zwar in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr wichtig, das zu kennen, gerade heute am Weltpassworttag. Das war nämlich 2021 das beliebteste deutsche Passwort. Wie kreativ wir Deutschen nochmal wieder sind, das möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen. Einfach damit wir einmal in diesem Podcast einen Bogen haben, der sich vom Beginn bis hierhin zieht und schließt. Ja, das nennt man einen Earcatcher, einen Cliffhanger. Am Anfang 1, 2, 3, 4, 5, 6 und jetzt nochmal. Hier wird noch Podcast mit Herz und Hirn gemacht. Ist das nicht toll? Doch, finde ich schon. So, und jetzt wird's wieder ernsthaft hier.
Wach und wichtig. Das Interview.
Zu wenig Geld und zu wenig Personal, dafür aber jede Menge Bürokratie. Nicht erst seit der Pandemie haben die Krankenhäuser in Deutschland mit einer ganzen Reihe an Problemen zu kämpfen. Abhilfe schaffen soll da eine Krankenhausreform, die Gesundheitsminister Karl Lauterbach ab nächstem Jahr umsetzen will. Und dafür hatte diese Woche eine Expertenkommission eingesetzt. 16 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Medizin, Pflege, Ökonomie und Recht sind dabei. Geleitet wird sie von Tom Pschorr. Lange Jahre Chefarzt für Psychiatrie an der Schlossparkklinik Berlin. Und mit ihm spreche ich jetzt. Guten Morgen, Herr Pschorr.
Ich grüße Sie, Herr Schröder.
Zu den Hochzeiten der Pandemie war ja immer das Horrorszenario, dass die Krankenhäuser irgendwann überlastet sein könnten. Hat man da ein bisschen übersehen, dass die Krankenhäuser zumindest finanziell und personell schon seit Jahren am Limit arbeiten?
Man hat zweierlei gesehen in der Pandemie, dass, was Sie gerade sagen, dass der Personalmangel und die Finanzierungsengpässe ein großes Problem sind, wenn die Krankenhäuser so stark gebraucht werden. Aber andererseits im internationalen Vergleich hat man zum Glück auch gesehen, dass Deutschland vergleichsweise gut mit Krankenhausbetten ausgestattet ist.
Ein paar Probleme der Krankenhäuser habe ich ja schon angesprochen. Wo brennt es denn am meisten? Wo gibt es am meisten Reformbedarf?
Man darf es fairerweise nicht nur aus dem Blickwinkel der Krankenhäuser sehen. Man muss auf der anderen Seite mitdenken, dass die Krankenkassen auch auf ein Milliardendefizit zusteuern, 16 Milliarden oder mehr. Und das ist ja letztlich das Geld, was wir Beitragszahler und Zahlerinnen alle einzahlen. Und das muss man zusammen denken. Das heißt, die Situation muss sich für beide Seiten durch so eine Reform verbessern, was jetzt ein bisschen nach der Quadratur des Kreises klingt. Aber da geht es zum Beispiel um die Frage, welche Krankenhausleistungen sind vielleicht auch ambulant zu erbringen, damit wir da Geld sparen und auch Personal freisetzen, was an anderer Stelle dringend gebraucht wird. Und mit der Bürokratisierung haben Sie ein riesiges Thema angesprochen. Das bindet nicht nur Personal, was sich dann nicht um Patientinnen und Patienten kümmern kann, sondern es frustriert auch die mit Kolleginnen und Kollegen in den medizinischen Berufen, weil das nicht ihre Vorstellung ist, warum sie in die Medizin gegangen sind, dass sie nur am Computer sitzen und irgendwelche Nummern eingeben, die für Abrechnungs- und Überprüfungszwecke gebraucht werden. Und das ist eine besondere Herausforderung für unsere Kommission, denn wenn man viele Kompromisse machen muss und sich was Kompliziertes überlegt, ist die Gefahr ganz groß, dass man das mit lauter solchen bürokratischen Überprüfungen hinterlegt. Und da sehe ich eine meiner vielen Aufgaben drin, darauf zu achten, dass das nicht so passiert.
Wenn wir nochmal aufs Geld gucken, da gibt es ja immer wieder Kritik am sogenannten Fallpauschalensystem. Also Geld kriegt's pro Behandlungsfall und nicht pro medizinischer Leistung. Müssen Sie da nicht auch ran?
Da gehen wir auch ran. Dieses Fallpauschalensystem ist jetzt ungefähr 20 Jahre alt. Damals war die Vorstellung, dass die Ökonomisierung auch in diesem Bereich der Gesundheit hilfreich ist. Das heißt, dass man mit Krankenhausleistung auch Geld verdienen darf. Das war vorher nämlich nicht so. Da durften Krankenhäuser keine Gewinne machen. Dann wurden ihnen im nächsten Jahr die Vergütungen gekürzt, wenn sie offensichtlich zu viel bekommen haben. Und man erhoffte eben dadurch, die Krankenhäuser voranzubringen. Da hat das an einigen Stellen auch geklappt. Aber wir sehen jetzt nach 20 Jahren die großen Probleme, die diese Gewinnorientierung bringt. Und das muss auch reformiert werden. Das steht ganz klar mit auf der Agenda.
Am Ende des Tages sind das ja alles auch politische Fragen, die auch politisch umgesetzt werden müssen. Wie sieht da die Rolle der Expertenkommission genau aus?
Die Expertenkommission ist eine Kommission, die auf wissenschaftlicher Grundlage Empfehlungen erarbeitet. Und zwar werden wir das nicht so tun, dass wir uns 2 Jahre ins wissenschaftliche Elfenbeinturmzimmer zurückziehen und dann ein Telefonbuch dickes Gutachten überreichen, pressewirksam, sondern wir werden kontinuierlich arbeiten und kontinuierlich Gesetzesvorhaben begleiten, kontinuierlich Empfehlungen bereits an die Politik abgeben. Und die nächsten Schritte sind dann, dass diese Empfehlungen, die eben gut wissenschaftlich fundiert sein müssen, erstmal innerhalb der Koalition abgestimmt werden müssen. Und dann müssen sie zwischen Bund und Ländern abgestimmt werden, denn die Länder sind in sehr vielen Belangen die entscheidenden Spieler für die Krankenhausplanung. Die machen die Krankenhausplanung und müssen also mit einbezogen werden.
In der Kommission sind ja nicht nur unterschiedliche Disziplinen vertreten, sondern auch sehr unterschiedliche und teilweise auch umstrittene Positionen. Da gibt es zum Beispiel auch Vertreter, die behaupten, wir brauchen schlicht weniger Krankenhäuser, also quasi der McKinsey-Ansatz. Wie wollen Sie als Kommissionsleiter solche Streitfragen moderieren?
Ja, das ist eine der großen Herausforderungen. Ich sehe es als Bereicherung. Ich wünsche mir, dass verschiedene Positionen vorgetragen und dann, das ist wichtig, begründet werden und wissenschaftlich begründet werden. Es geht nicht um Überzeugung oder Ideologien, sondern man muss sagen, das sind Modelle, die sind durchgerechnet. Das ist Probephasen schon mal probiert worden oder im Ausland. Und da werden sicher Moderationsfähigkeiten von mir gefordert werden. Ich bin ja von der Ausbildung her Facharzt für Psychiatrie. Ich traue mir das auch zu.
Das heißt, Sie meinen, Ihre Eigenschaft als Psychiater könnte da ganz besonders gefordert sein, um die alle irgendwie zusammenzuhalten, weil das sonst keine andere Kompetenz hinkriegen würde als ein Psychiater?
Nein, dass das kein anderer hinkriegt, wollte ich nicht damit ausdrücken. Und nicht gebraucht wird meine Kompetenz, was psychische Krankheiten anbelangt. Aber natürlich ist der Beruf des Psychiaters oder der Psychiaterin ein Beruf, bei dem die Kommunikation eine ganz große Rolle spielt. Psychotherapie ist ja letztlich eine auf eine Heilwirkung abzielende, nach bestimmten Regeln geführte Form der Kommunikation, wenn man es so bezeichnen will. Und deswegen sind die meisten Psychiaterinnen und Psychiater da auch ganz gut in Kommunikationsfragen.
Die Krankenhausplanung liegt ja gar nicht beim Bund, sondern bei den Ländern. Die sind aber gar nicht eingebunden in die Kommission. Ist das klug, die nicht mit am Tisch zu haben?
Die Kommission ist eben eine reine Expertenkommission, die wissenschaftlich arbeitet. Und so, glaube ich, bin ich da auch ausgesucht worden, weil ich zum einen Wissenschaftler bin, zum anderen 30 Jahre vor Ort Erfahrung im Krankenhaus habe. Aber die Länder müssen schon während der Kommissionsarbeit mit einbezogen werden. Wir werden sie mit informieren, um Einschätzung bitten, beteiligen, weil sie haben völlig recht. Es nützt überhaupt nichts, wenn wir uns da im wissenschaftlichen Elfenbeinturm etwas überlegen und nachher wird das politisch nicht umgesetzt oder stößt auf komplette politische Ablehnung. Aber die Idee der Kommission ist eben, dass jetzt hier nicht, das soll jetzt nicht negativ gemeint sein, Interessenverbände primär ihre Positionen vertreten. Das wäre eine politische Auseinandersetzung, sondern dass wir wissenschaftlich daran gehen. Die Interessen übrigens von Krankenkassen, Krankenhäusern, Ländern, die sind alle legitim. Die sind ja berechtigt. Die kann man ja nicht einfach vom Tisch wischen. Aber das ist dann der nächste Schritt der politischen Vermittlung.
Wenn wir gerade beim Thema Theorie und Praxis sind, wer auch nicht dabei ist, sind die Vertreter der Krankenkassen. Von der Seite kommt jetzt die Kritik, dass die Kommission eben zu viel auf Theorie und zu wenig auf Praxis setzt. Verstehen Sie die Sorge, dass die Praktiker zu wenig Gehör finden?
Ich kann verstehen, dass die Krankenkassen da enttäuscht sind. Für die gilt genau das, was ich eben gesagt habe. Sie werden mit einbezogen, sie sind sehr, sehr wichtig und wir werden nicht Vorschläge an den Krankenkassen vorbei machen. Den Vorwurf, dass die Praktiker nicht berücksichtigt sind, den kann ich jetzt gar nicht teilen. Also da sitzen viele Kommissionsmitglieder in der Kommission, die jeden Tag im Krankenhaus stehen. Für mich gilt das auch mit 30 Jahren Krankenhauserfahrung. Und dass die Krankenkassen sich jetzt als praktisch erfahren bezeichnen, das passt ja nicht. Die bringen ja nicht selber die medizinische Leistung.
Die letzte große Krankenhausreform ist mittlerweile schon 20 Jahre her. Seitdem wurde immer mal wieder an der einen oder anderen Stelle nachgebessert. Viele sagten, es wurde einfach nur alles verschlimmbessert. Glauben Sie, dass dieses Mal am Ende wirklich mal wieder ein großes Reformpaket auf den Weg gebracht werden kann?
Ja, das glaube ich schon, weil der Ansatz ist so, das hat die Koalition sich so vorgenommen, das steht im Koalitionsvertrag. Diese Kommission ist dafür eine gute Grundlage, aber ich will den Weg nicht einfacher machen, als er sein wird. Das ist eine ziemliche Herkulesaufgabe, auf die ich mich sehr freue, vor der ich aber auch Respekt habe. Und wir brauchen jetzt auch eine gründliche Reform, denn in der Tat, Sie haben recht, diese ganzen kleinen Reformen, die haben zum Beispiel ständig zu einer Zunahme von Bürokratie geführt, weil man immer sagt, das muss noch bei jedem Fall überprüft werden und ihr müsst das noch nachweisen, damit ihr das abrechnen könnt. Und die Leidtragenden sind am Ende immer die medizinisch Arbeitenden, denn die müssen diese Bürokratie, diese Dokumentation erbringen und diese ganzen Ziffern eintragen und am Computer sitzen, statt dass sie sich um Patientinnen und Patienten kümmern, was sie eigentlich wollen und was sie gelernt haben.
Karl Lauterbach möchte eine große Krankenhausreform und der Mann, der die Expertenkommission leitet, ist offenbar nicht umsonst Psychiater und Psychotherapeut und seine Eigenschaften werden hier mit Sicherheit mehr als gefordert sein. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, alles Gute und einen angenehmen Tag.
Ich danke ganz herzlich. Auf Wiederhören.
So, das war der Donnerstag bei Wach und Wichtig. Morgen ist noch ein Tag, dann muss ich schon wieder ein Wochenende ohne euch verbringen. Ob ich das aushalte? Wir werden sehen. Wir hören uns morgen früh wieder. Habt einen schönen Tag. Tschüss.
Die Radio 1. Denkpause. Heute mit
Adele, Sängerin. Sei mutig und ohne Angst. So weißt du auch bei einer schlechten Entscheidung, dass sie aus gutem Grund passiert ist.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.